Die DFFLF hat ihren letzten Regular Season Spieltag absolviert und es gibt ganz viele News aus der Welt des Flag Footballs in Deutschland, Europa und der Welt. Viel Spaß bei Crunch Time.
Hallo Leute und willkommen zurück nach jetzt doch wieder etwas längerer Pause bei eurem Flag Football Podcast. Wir möchten heute mit euch vor allem mal auf die Frauen schauen, die DFFLF. Wir haben ja schon einen kleinen Ausblick gewagt, wie es bei den letzten finalen Spieltagen laufen kann. Die sind jetzt um, wir wissen, wer ins Final Four ist. Ich möchte es jetzt noch nicht spoilern, beziehungsweise nicht genauer darauf eingehen. Die meisten werden es wissen, aber wir sprechen später noch genauer drüber. Bevor wir dazu aber kommen, ein paar News. Wir sind mal wieder beim Newsblock angekommen und würde sagen, wir starten mit der ersten News. Und zwar ist es so, wir haben als DFFL einen Sponsor, einen Partner. Somit müssen wir uns jetzt dran gewöhnen.
Partner, sondern sogar ein Naming-Partner ist es ja quasi.
Ein Naming-Partner, genau. Wir haben jetzt die DKB-DFFL und DFFL-F. DKB ja jetzt schon länger Unterstützer der Nationalmannschaft. Auch den Finaltag letztes Jahr haben sie mit unterstützt und gesponsert und jetzt eben auch Partner der DFFL. Finde ich mega cool. Ich denke, das ist einfach ja der Schritt weiter Richtung zumindest mal ansatzweise Professionalisierung, Weiterentwicklung vom Flag. Was das jetzt bedeutet, wissen wir, glaube ich, alle noch nicht. Für die Teams, für die Finaltags, für die Organisatoren, was weiß ich. Aber besser man hat einen, als man hat keinen. Und ich finde es cool, dass die DKB sich jetzt so committet Richtung Flag Football. Und ja, ein großes Dankeschön an der Stelle. Und wir werden mal schauen, in welche Richtung sich diese Partnerschaft entwickelt und was das bedeutet.
Ja,
es ist absolut. Ihr wisst mehr.
Nö. Ich glaube, das kann halt Flag Football an sich einfach von den anderen Randsportarten abheben. Und ich glaube, deswegen ist es für mich persönlich auch wirklich ein sehr guter Schritt auf der Professionalisierung.
Genau, ich würde auch grundsätzlich, auch wenn wir uns am Anfang sehr schwer damit tun würden, ich weiß auch nicht, inwiefern man jetzt genau das immer DKB, DFL nennen wird, wahrscheinlich eher nicht, aber allein schon, dass sie zum Beispiel auch den ganzen Logos, wenn die Vereine sie posten, zum Beispiel bei ihren Dings, das sind die Instagram-Auftritte der Vereine, werden der immer, immer besser, was sehr schön zu sehen ist und zum Beispiel, dass sie da schon immer dann vertreten sind, sein werden mit ihrem Logo, freut die DKB und ich glaube, deswegen ist das definitiv eine Win-Win-Situation. Inwiefern sich das dann auswirken wird auf den Sport, werden wir sicher in der Offseason, wenn wir da mehr Informationen oder sowas zu haben, können wir da auch gerne dann nochmal eine explizitere Folge drüber machen und da dann drüber reden, wenn nicht so viel Spielbetrieb ansteht.
Ich glaube generell so das Thema Öffentlichkeit, Partner, Sponsoring, Entwicklung, das ist ein Thema, was viele von euch interessiert, was uns auch beschäftigt, aber zur heißen Phase der Saison, glaube ich, noch nicht den richtigen Platz hat. Das zu dem Thema. Das zweite wäre, es fand ein großes Turnier statt in Frankreich, der Capital Bowl in Paris, mit wirklich vielen Teams. Er ist etwas an den Leuten vorbeigegangen. Das Streaming hat kurzfristig nicht geklappt. Ich glaube, da gab es Personalprobleme oder Personalausfall, weshalb das nicht stattfinden konnte. Und auch so war so der insgesamte Auftritt etwas unter dem Radar, auch wenn es, wie gesagt, ein wirklich großes Turnier war. Nichtsdestotrotz wollen wir genau deshalb nochmal ganz kurz draufschauen, deswegen aber im Newsblock und keine eigene Folge dazu. Vorweg aus Deutschland nur ein Team vor Ort, die Kelkheim Lizards haben den Weg nach Frankreich gewagt, nach Paris mit einem, glaube ich, sehr jungen Team. Ansonsten, ja, viele Teams aus Frankreich, die uns nichts sagen, zumindest vom Namen her. Wir werden später noch auf ein Team kurz eingehen, was mit Bildern dann doch etwas bekannter wird. Vielleicht vorweg, bevor wir kurz aufs Ergebnis gehen, sagen, London Smoke kennt man natürlich, waren vor Ort. Kelkheim Lizards haben wir gesagt. Wir haben Molossus, über die haben wir schon häufiger gesprochen. Mad Dogs Milano, ein Team, was wir kennen. Bootcamp, jetzt auch beim Big Bowl gewesen. Die Outsiders aus Jamaika hatten wir beim Kopenhagen Bowl schon mit dabei. Die Dienheim Bulls, jetzt tut mir das leid, jetzt, die waren auch da. Es ist ein zweites deutsches Team, die habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Also tut mir leid an euch. Ihr wart natürlich auch in Paris. Kalikaku als abschließendes Team, was man vielleicht noch so kennt.
Und ja, vorweg gesagt, die Craig Addicts oder manchmal auch,
stimmt.
Wie heißen sie nochmal gleich? Oder bei anderen Teams, Celtic Tigers.
Genau.
Das ist auch das gleiche
Team. Die Iren. Ja, ich glaube, das sind die Teams, die bekannter auch vom Namen sind. Aber jetzt schauen wir doch mal zusammen noch mal kurz drauf, wie das Turnier dann gelaufen ist. Das waren jetzt so die Namen. Welche Teams haben denn am Ende performt? Vielleicht könnt ihr da kurz so einen Satz zu sagen.
Fangen wir mal mit dem deutschen Team an. Kelkheim kommt ins Viertelfinale, spielt dort gegen Molosses und verliert das 14 zu 0. Glaube ich, okay, dass man das verliert gegen die Molosses und schön, dass sie ins Viertelfinale gekommen
Ich glaube, es
sind.
ist Achtelfinale,
Ins
ist
Achtelfinale.
was leider nur, ja.
Oh, Entschuldigung, Achtelfinale. Ah ja, genau. Ins
Ich glaube, sie sind
Achtelfinale.
am Ende Zehnter geworden oder so. Ich weiß nicht. Die haben das Bracket P, haben sie zwei Spiele gewonnen und dann im Spiel um Platz
Neun müsste das gewesen
neun ist
sein,
es,
also
neun
sind
haben sie
sie
verloren, also
Zehnter.
Zehnter. Genau, ja.
Top. Ansonsten können wir, glaube ich, relativ. Ich kann, ist es, glaube ich, okay, wenn ich das jetzt hier vorwegnehme, wer gewonnen hat. Und zwar ist es Holy
Tuox,
Tuox.
Tuox.
Tuox, so heißen sie. Holy Tuox. Ein Team, das uns zuerst nicht so viel gesagt hat, aber wir haben ein bisschen Hintergrundinformationen herangeholt.
Genau, also wenn man sich beim Capital Bowl den Post des Gewinnerteams, was auch 1000 Euro gewonnen hat, was kein schlechter Preis ist, muss man mal sagen, ja, sind da doch einige bekannte Gesichter aus der französischen Flag-Szene vor Ort. Viele Nationalspieler, ehemalige Nationalspieler, ganz viele Vertreter von Sphinx Depot. Anthony Rekien, der Quarterback der französischen Nationalmannschaft, hat da sicherlich die Hände im Spiel gehabt, das Team mit zusammengestellt. Ja, also wenn man das Team so vorweg gesehen hätte, wären sie wahrscheinlich Favorit gewesen. So haben sie es gewonnen. Gegen das mexikanische Team, was mir nichts gesagt hat, aber Mexiko ja, wie bekannt, ganz, ganz gut vertreten. Die Wildcats, Linda Vista, die eben, wie gesagt, im Finale. Ansonsten glaube ich noch
Die
zu
beiden
nennen
Halbfinalteams,
Molosses und
genau.
Kalikaku, genau, die um Platz 3 gespielt. Das sind quasi drei von den Top-Teams aus Frankreich, die sich da gezeigt haben.
Weiß irgendjemand, wie die Zeit, wie die Spielzeit war beim Capital Bowl? Nee. Weil die Ergebnisse sind
Müsste man
irgendwie
jetzt mal
nicht so,
genauer
als wären es
nachschauen.
volle Spiele gewesen. Aber irgendwie ein bisschen mehr als beim Big Bowl, habe ich so das Gefühl. Aber weiß ich
Vielleicht
gerade
ist
auch
es so ein
nicht genau.
bisschen so wie beim Kopenhagen Bowl, so
Das schätze ich
eine
auch, wenn ich jetzt so
Mischvariante.
die Ergebnisse anschaue, selten über drei oder vier Scores hinausgegangen. Also als ich den Capital Bowl mir angeschaut habe, dachte ich, es sieht ein bisschen ähnlich aus wie die französische Variante des Big Bowls. Es sind namhafte internationale Teams da, aber der
55 am
Hauptteil,
Ende auch,
genau,
müsste
also wirklich
aussehen.
sehr, sehr großes Turnier, aber die Mehrzahl waren französische Teams, die man eher nicht so kannte. Am Ende setzen sich dann aber die internationalen Teams, wobei hier natürlich die top-französischen Teams auch oben mitgespielt haben und auch gewonnen haben durch. Also im Prinzip auch ein cooles weiteres internationales Turnier. Ich würde mich freuen, vielleicht auch selber mal hinzufahren in den
Ja,
nächsten
voll.
Jahren.
Mit dem TGW von München
Sehr
kann man das
cool.
sogar direkt machen. Lasst uns noch ganz kurz auch auf die Damenkonkurrenz schauen, auf die Frauenkonkurrenz. Auch hier haben wir viele Teams erstmal vor Ort gehabt, was ich sehr schön fand. Bekannte Namen sind hier die Silver Lionesses aus Großbritannien. Dann viele französische Teams natürlich auch hier. Auch viele Frauenteams von den Herrenteams, die wir schon angesagt haben, zum Beispiel Wildcats, sind auch mit ihrem Frauenteam da gewesen. Auch Flag Football Bootcamp war wieder am Start. Und vielleicht noch international ganz bekannt die Mad Cats aus Italien. Am Ende kann ich auch gleich schon in das Finale reinspringen. Dort haben sich die beiden französischen Teams von Reese Dijon oder von Ries Dijon und Red Lips getroffen. Und das haben die Red Lips dann sehr klar mit zwei Scores Unterschied für sich entschieden und gewinnen damit quasi zu Hause den Capital Bowl.
Ganz kurze Ergänzung, ich habe es gefunden, 2x15 Minuten. Also wie wir gesagt haben, Kopenhagen Bowl Variante. Bisschen länger als der Big Bowl, aber keine volle Spielzeit.
Genau.
Ja.
Die Red Lips sind hier durchgestompt, muss man tatsächlich sagen, durchs Viertel und das Halbfinale. Das will ich nochmal kurz ansprechen. Die haben 47 zu 0 gegen die Silver Lionesses gewonnen. Das ist ja die britische Nationalmannschaft. Ist vielleicht noch erwähnbar. Ansonsten keine großen Überraschungen. Glaube ich, ein schönes Turnier, aber leider kein deutsches Team in der Frauenkonkurrenz am Start.
Die Red Lips, muss man auch sagen, in den letzten 2 Jahren, glaube ich, fast alles gewonnen, wo sie
Ja.
international dabei waren. Also ein wirklich sehr starkes Team, sehr viele Nationalspielerinnen auch aus Frankreich. Generell französische Damen-Nationalmannschaft ja auch wirklich stark am Kommen und sich verbessern. Auch die können bestimmt bei der EM mithalten und um die oberen Plätze mitspielen. Und das zeigt natürlich auch, wenn du in einem Team spielst, wie bei den Red Lips, dich einspielen kannst, dann kannst du das auch auf internationale Turniere und die Nationalmannschaft übersetzen.
Spielen die Red Lips so auch französische Liga? Weißt du das? Das glaube ich
Ich
nicht, oder?
weiß es nicht, aber ich gehe ehrlich gesagt davon aus. Das ist
Ah,
ja das
okay.
Namenteam von den Molosses.
Aha. Ja. Okay.
Ist ja die Frage, in Frankreich gibt es so organisiert wie in Deutschland oder in Österreich, Schweiz, also wo wir jetzt schon häufiger mal über Ligen gesprochen haben, gibt es da nicht so in der Breite.
Was
Also
eigentlich
es
schade
gibt, glaube ich,
ist.
schon irgendeine Form der Liga, es gibt französische Meisterschaften, aber sowohl in Frankreich, ich habe jetzt einen Post gesehen zur spanischen Liga, die habe ich nicht ganz verstanden, aber die bauen jetzt, glaube ich, was auf. Es gibt einige Länder, wo Flag Football relativ groß ist, die aber nicht dieses Ligensystem haben, was jetzt immer mehr Nationen einführen, was auch cool ist und was auch super wichtig ist. Aber da ist es noch am Wachsen. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es das auch bei den Frauen in der Form nicht gibt. Also wie gesagt, das ist nur ganz gefährliches Halbwissen. Wenn da jemand mehr weiß, gerne uns melden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in der Form nicht so vertreten ist.
Gut, dann schließen wir unseren Newsblock ab mit noch einer ganz kleinen letzten Nachricht. Was steht bald noch als nächstes großes Turnier an?
Ja,
Genau.
Olli, sag du bitte.
Nein, ich wollte nicht. Du darfst gerne.
Alles
Ich
klar,
habe ja
dann
schon zwei genannt.
wir die World Games stehen vor der Tür und zwar, wer das noch nicht weiß, die World Games im Prinzip eine Art Olympiade für nicht oder noch nicht olympische Sportarten. Das heißt, hier wirklich sehr viele coole Randsportarten vertreten und eben auch Flag Football. Dieses Jahr findet die World Games in Chengdu in China statt. Anfang August, oder ich glaube vom 7. bis zum 17. August findet das statt. Die acht besten oder die sieben besten Teams der letzten Weltmeisterschaft sind hier vertreten, plus die Gastgeberinnen aus China. Wir zählen es euch einmal auf, und zwar sind die Vereinigten Staaten von Amerika dabei, Mexiko, Japan, Österreich, Kanada, Spanien und Großbritannien. Für die Männer gibt es dieses Jahr leider keine Konkurrenz. Ich weiß nicht genau, was die Hintergründe sind. Vor 2 Jahren in Alabama, in Birmingham, in den USA, gab es sowohl ein Damen- als auch ein Herrenturnier. Dieses Jahr in Chengdu eben nur ein Damenturnier. Trotzdem wirklich hochkarätig besetzt. Ich glaube, China fällt hier ab, haben sich ja als Gastgeber qualifiziert und nicht sportlich über die Weltmeisterschaft. Aber vielleicht mal gefragt, Olli, was denkst du, wer sind die Favoriten?
Komme ich gleich zu deiner Frage. Ich würde eine Sache noch ergänzen. Ich glaube tatsächlich, dass wir auch viel mehr über die World Games sprechen würden, wenn Flag Football jetzt nicht olympisch geworden wäre. Dieser Schritt, dass Flag Football zu den World Games gekommen ist, zu der Zeit, wo das entschieden wurde, war ich noch selber in der Nationalmannschaft und ich weiß, was das für eine Bedeutung hatte für die Spieler, für alle, diese Chance zu haben, zu diesem Event zu kommen. Ja, das war in Alabama, das war natürlich ein ganz anderes Herz vom Football, wo das dann damals stattgefunden hat, ja auch mit der deutschen Mannschaft, die sich da qualifiziert hatte dann bei der WM davor in Israel. Aber das war ein Riesenschritt und ein riesen Motivationsschub. Und jetzt, dadurch, dass Olympia natürlich noch eine ganze Ecke größer ist, stehen die World Games jetzt ein bisschen hinten dran. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, eine krasse Competition, leider nur die Damen. Für mich geht kein Weg an den Amerikanerinnen vorbei. Vor, das ist jetzt schon 3, 4 Jahre her, die World Games im
Die
Alabama.
waren
Ich bin, oder
2022, also
22.
3 Jahre
Genau, da
sind sie.
konnten ja die Mexikanerinnen gewinnen. Etwas überraschend und sehr deutlich auch im Finale. Das kann mich daran erinnern. Das durfte ich nämlich bei Sport1 kommentieren. Habe ich sehr gute Erinnerungen dran. Aber für dieses Jahr für mich die Amerikanerin klarer Favorit. Mal schauen, was die Mexikanerinnen aufbauen konnten. Das für mich auch ziemlich gesetzt 1 und 2. Dahinter allerdings, wie du sagst, bis auf die Chinesinnen, die wahrscheinlich weniger Chancen haben, ist eigentlich komplett offenes Rennen um Platz 3, oder? Was sagst du, Lasse? Wer für dich Kandidat Platz 3?
Ich sehe das ähnlich. Da können das alle machen. Für mich Großbritannien eher nicht ganz so stark. Aber ich finde es auch spannend, weil wir drei europäische Teams dabei haben, die ja dann nur einen Monat später knapp oder ja, 1,5 Monate später dann bei DM auch gegeneinander spielen werden. Da wird sich schon ein bisschen was herausreichen, wie vielleicht Österreich, Spanien und auch Großbritannien im Hinblick auf die Europameisterschaften dann auch aufgestellt sind, wie stark sie spielen und so weiter. Kann man hier vielleicht auch schon erste ja, Nuancen erkennen oder erste Richtungen erkennen.
Und es kann auch tatsächlich ein großer Vorteil sein. Also die Zeit ist lang genug, dass man eine Erholungsphase hat. dass diese Teams für die Europameisterschaft auf extrem hohem Niveau, höher wahrscheinlich ja noch als auf der Europameisterschaft mit Amerika, Mexiko, auch Japan dabei, schon ein Turnier gespielt haben. Das definitiv. Könnte ich mir vorstellen, ist ein großer Vorteil, auch wenn, und wir werden ja noch zu unserer Europameisterschaftsvorschau kommen, wenn es soweit ist, einige Teams, die für die Europameisterschaft Favoriten sind, Mitfavoriten sind, dieses hier nicht dabei sind, weil sie es eben bei der WM nicht geschafft haben, sich zu qualifizieren. Auch die Deutschen ja leider ganz knapp vorbeigerutscht.
Aber das muss ich sagen, finde ich auch eine coole Entwicklung, denn wir sehen genau in der Aussage, es gibt hier Teams, die sind nicht dabei, weil sie vor 2 Jahren noch nicht in der Weltspitze waren, jetzt aber schon. Es tut sich einfach so viel, gerade auch im Frauenflag Football. Ja. Wir haben schon über die Slowenen geredet, die wirklich ein starkes Programm aufziehen, auch die Tschechinnen, die Französinnen, also wirklich sehr, sehr gute Programme, die aber erst in den letzten 2 Jahren wirklich stark geworden sind. Also ich freue mich sehr auf die Europameisterschaft. Ich glaube, da wird sehr, sehr viel passieren.
Sehr gut. Haben wir so viel über die Frauen gesprochen. Genau. Jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, DFFLF, also zum deutschen Ableger, nein, zur deutschen Liga der Damen, die ja ihren letzten Spieltag noch hatten, der für einige Teams sehr, sehr wichtig und entscheidend war. Wir hatten davon gesprochen, Augsburg und München waren durch. Die waren schon im Final Four bei unserer letzten Folge. Abstieg gibt es nicht, über das wollen wir nicht sprechen. Aber die letzten beiden Plätze wurden vergeben. An wen gingen die denn? Springen wir doch mal nach Lübeck.
Genau, der letzte Spieltag im ganz hohen Norden bei den Lübeck Flagcookers auf dem Platz bei Northern Storm, die quasi dann die Ausrichter waren, die ja oben ein Zusammenschluss aus ein, zwei, drei Teams. Am Ende hat sich ein wenig das bewahrheitet, oder nicht nur ein wenig, hat sich das bewahrheitet, was wir auch in unserer Prediction oder in unserem kleinen Preview für diesen Spieltag herausgelesen haben. Die Düsseldorf Firecats, mit denen möchte ich anfangen, in Top-Besetzung vor Ort gewesen und auch alle Spiele souverän gewonnen und damit sehr souverän ins Final Four eingezogen. Sie hatten wieder vollen Kader dabei, rund um Mona Stevens, Dora, Kyra Fischer, ganz viele Nationalspielerinnen dabei und deswegen hier verdient auch, ja, definitiv ins Final Four eingezogen.
Dahinter war es ja spannend. Wir haben auch in unserer letzten Folge über die DFLF geredet. Im Prinzip hatten wir auf diesem Spieltag hier 3 Teams, die alle noch Chancen hatten, in den Final Four zu kommen. Und zwar waren es die Mainz Alicorns, die Waldorf Wanderers Ladies und die Kelkheim Lizards Ladies. Plus ein 4. Team virtuell mit den Stuttgart Scorpions, die ein bisschen darauf hoffen mussten, ob eventuell eines der anderen Teams strauchelt und ihnen dann eben die Schützenhilfe leistet, um sie ins Final Four zu katapultieren. Es gab spannende Ergebnisse und es ist tatsächlich bis zum letzten Slot auch spannend geblieben. Denn die Kelkheim Lizards gewinnen in ihrem ersten Spiel ganz, ganz knapp gegen die Waldorf Wanderers mit 19-18. Also für mich auch das oder eines der Spiele des Spieltages. Denn das war ganz eindeutig, die Waldorf Wanderers Ladies damit keine Chance mehr auf den Final Four Spieltag. Direkt im ersten Slot mussten sie schon die Hoffnung begraben. Die Kelkheim Lizards Ladies behalten sich die Hoffnungen. Und dann, wirklich einfach eine spannende Wendung, verlieren die Kelkheim Lizards aber sehr deutlich gegen die Mainz Alicorns mit 39-6. Hätte ich wirklich nie erwartet. Ich hätte gedacht, das wird ein spannendes Spiel. Und ja, die Alicorns können das gewinnen, aber nicht so deutlich. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da mehr Insights hat, woran das lag, ob da vielleicht die Kelkheim Lizards Ladies nicht in der perfekten Besetzung da waren. Aber wirklich diese deutliche Niederlage für mich überraschend. Dann gewinnen die Kelkheim Lizards Ladies aber ihr letztes Spiel sehr deutlich gegen die Sparkles mit 50-19. Und weil die Alicorns gleichzeitig nicht alle ihre Spiele gewinnen, nämlich gegen die Düsseldorf Firecats verlieren, sichern sich die Kelkheim Ladies hier den letzten Platz im Final Four.
Genau. Spannender Spieltag auf jeden Fall gewesen. Ich glaube, es lässt sich dazu sagen, dass genau das, was du gesagt hast, ich würde auch nochmal das von den Kelkheim macht im Spiel davor, gewinnen sie knapp gegen Waldorf mit einer sehr guten Defense, dann machen sie auch 34 Punkte gegen Northern Storm mit einer guten Defense, dann machen sie auf einmal nur 6 Punkte gegen Mainz, was sehr untypisch und im letzten Spiel hauen sie nochmal 50 Punkte gegen die Sparkles raus. Das war ein kleiner, kleiner vielleicht Ausfall irgendwie in der Offense der Kelkheimerinnen. Ist im Endeffekt jetzt aber egal, sie sind im Final Four Und deswegen können wir, glaube ich, einen kurzen Blick auf die Abschlusstabelle der DFFLF Regular Season dieses Jahr werfen.
Aber ganz kurz, wir kommen ja zur Tabelle. Das ist so unfassbar knapp gewesen, wenn man sich das tatsächlich anschaut. Wir haben über die zwei ersten Teams gesprochen, die durch waren. Also, nee, anders. Spatzen, ihr wart durch, schon vor dem Spieltag. Augsburg auch, die wurden jetzt noch von den Düsseldorf Firecats überholt. Hier Kelkheim im Final Four, für sie wahrscheinlich auch ein wirklich großer Erfolg hinten raus. Aber punktgleich mit den Stuttgart Scorpions. Und sie haben ja nur gegen Waldorf mit einem Punkt gewonnen. Und dass sie quasi wirklich das aller Minimum gemacht haben beim letzten Spieltag,
ja,
um gerade noch das zu schaffen, freut mich natürlich jetzt als ehemaliger Lizards-Spieler sehr, dass sie es geschafft haben, auch weil das Programm da mit vielen jungen Leuten, vielen jungen Damen, die da ans Flag Football gebracht werden, super ist, wenn die so ein Erlebnis mitnehmen können. Auf und glaube ich auch einfach für den deutschen Flex sehr wichtig ist und das Team meiner Meinung nach auch da damit hingehört. Trotzdem war es wahnsinnig knapp und das zeigt auch, wie eng auch die Liga tatsächlich hinter vielleicht den, ich nenne es jetzt mal drei großen Teams, die es relativ souverän geschafft haben, ist.
Absolut. Vor allem sieht man hier auch, oder über die ganze Saison gesehen, sieht man, es kommt dann halt doch auch immer wieder auf die Tagesform drauf an. Es kommt drauf an, sind alle Spielerinnen dabei oder fehlen vielleicht ein paar Leistungsträgerinnen. Gerade auch die Stuttgart Scorpions, mein Eindruck über die Saison gesehen waren, am Anfang mussten sie sich noch ein bisschen finden. Am Ende haben sie wirklich starke Ergebnisse gezeigt, auch am letzten Spieltag, also an ihrem letzten Spieltag. Aber es hat am Ende nicht mehr gereicht.
Ja.
Die Saison ist ja auch recht kurz, nur 3 Spieltage pro Team, insgesamt 11 Spiele pro Team. Da verzeiht, also eine Niederlage kann dann eben wirklich den Unterschied machen und das hat es für die Stuttgarter am Ende gemacht. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, eventuell werden die Stuttgarter in der aktuellen Verfassung und Besetzung vielleicht sogar das bessere Team auf dem Final Four als die KKM Lizards, aber am Endeffekt hatten die KKM Lizards hier eben die Nase vorn.
Das Power Ranking, das würde ich so gar nicht machen, aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, wenn die Stuttgart Scorpions an ihrem ersten Spieltag in Augsburg so gespielt hätten, wie sie es auf ihren anderen Spieltagen gespielt hätten, dann hätten sie hier wahrscheinlich einen Final Four Platz sich damit belohnen können. So haben wir die KKM Lizards und aber auch da muss ich Olli definitiv zustimmen. Wir haben zum einen auf Quarterback Stefanie Thiele, die ewig lange Nationalkubine von Deutschland, die der Quarterback der deutschen Nationalmannschaft war, seitdem es die Nationalmannschaft gab, jetzt nicht mehr Nationalmannschaft spielt, aber bei den Lizards eben noch aktiv ist und da auch ihr Wissen weitergibt an viele junge Spielerinnen. Deswegen freut es mich auch sehr. Und im Endeffekt ist es jetzt, haben wir diese Teams im Final Four und da wird es ein sehr spannendes Dings. Da wollen wir jetzt noch nicht zu viel drauf eingehen, weil da kommt nochmal eine explizite Prediction-Folge. Ich würde gerne ganz nochmal kurz auf den Rest der Liga eingehen. Wir haben die Königsbrunn Ants auf dem letzten Platz, über die ich ja schon mal gesprochen hatte, sehr sympathisches Team, die am Ende ohne Sieg rausgehen, am Ende aber noch Punkte gemacht haben, was sehr schön war, immer Spaß dabei hatten. Wie es mit diesen Teams weitergeht, werden wir auch in der Offseason besprechen. Absteigen werden sie wahrscheinlich nicht, weil das da müsste es eine zweite Liga erst geben und so weiter. Aber vielleicht wird sich da was tun, da werden wir in der Offseason drüber reden. Ingolstadt gewinnt ein Spiel, nur gegen Königsbrunn. Auch hier ein sehr junges Team, was, glaube ich, in den nächsten 2-3 Jahren immer weiter nach oben klettern wird in dieser Liste. Und ja, auch mit den Pink Panthers, mit den Thunder Sparkles, Northern Storm, 3 Teams noch, die eher, oder die Northern Storm relativ alt, die Sparkles auch eher alt, die aber 3 Zusammenschlüsse sind aus Teams. Und dann oben sehen wir auch schon ganz klar, dass es wirklich Teams sind von Vereinen mit Flag-Football-Know-How, die auch in der Herrenkonkurrenz bzw. in der Mixed-Konkurrenz sehr, sehr stark weit oben sind. Und ich glaube, das ist das, was man so ein bisschen sehen kann, dass wirklich die Teams, die im Mix-Bereich schon viel Know-How haben, auch in der Frauenkonkurrenz jetzt in den ersten 2 Jahren sehr stark performt haben.
Absolut, da würde ich dir zustimmen und ich glaube, wenn wir unsere Preview-Folge machen zum Final Four, fände ich es tatsächlich auch ganz spannend, nochmal diese Zukunftsperspektive für einige Teams mit reinzunehmen. Ich glaube, die Zeit sollten wir in der Folge haben, da auch nochmal drüber zu sprechen, wie da die Entwicklung einfach aussehen kann. Ich glaube, wir haben es schon mal angedeutet, aber da gibt es sicherlich noch ein paar mehr Sätze zu. zu sagen, ich habe tatsächlich jetzt noch zum Abschluss eine Frage, die jetzt von den Damen weggeht, aber etwas, vielleicht können wir da noch kurz drüber sprechen. Es ist mir jetzt nochmal aufgefallen, wenn man jetzt über die Ergebnisse der DFFLF gesprochen hat, wir haben es in der DFFL 2 gehabt, das ist so ein bisschen das Thema, wir sind ein Hobbysport, wir machen das alles tatsächlich aus Spaß. Wir haben alle einen Job, wir haben alle Familie, Freunde, was weiß ich. Aber das Thema Commitment ist ja dann doch ein sehr, sehr großes, insbesondere bei Mannschaften, die sehr abhängig von Spielern sind. Das ist immer natürlich die Position des Quarterbacks, da müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist unabhängig von, wie gut er tatsächlich ist, aber auch von Einzelspielern. Wie seht ihr das in Zukunft, oder wie der Umgang damit sein sollte, dass Spieler, von denen extrem viel abhängt, ja eigentlich keinen Spieltag fehlen dürfen? Weil du sonst sofort, gerade bei so kurzen Saisons wie jetzt in der Damenliga, deine Chancen komplett verspielst. Also ich finde, das kann, also es ist ein Thema Richtung Professionalisierung, das ist klar, aber es kann auch ein Problem werden in Zukunft, wenn das noch enger wird, dass es so abhängig davon sein wird, wie viel Zeit deine Topspieler haben. Wir reden nicht von Verletzungen, das kann immer passieren. Wie seht ihr das Thema? Ich finde, das ist etwas, was insbesondere in DFFL 2 und DFFLF schon ein Thema werden kann. Weil die Breite einfach noch nicht so da ist in den Teams, wie jetzt vielleicht bei den Top-Teams, die Ausfälle auch mal kompensieren können.
Definitiv. Also ich stimme dir vollkommen zu, dass es gerade noch sehr spielerinnenabhängig ist, ob alle Spielerinnen, das muss auch gar nicht nur die Quarterbacks sein, sondern auch die besten Receiverinnen oder auch die besten Verteidigerinnen. Definitiv, ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube, dass da einfach nur in Zukunft hingehen soll. Die Teams müssen sich in der Breite stärker aufstellen, um solche Ausfälle besser kompensieren zu können und nicht auf vielleicht eine Leistungsträgerin oder einen Leistungsträger hinbauen, aber vielleicht auf drei, vier auf jeden Seiten des Balls und so kann man gut auffangen, wenn eine dieser Personen mal nicht kann. Auch auf Quarterback sollten Teams schauen, dass sie versuchen, so früh wie möglich zwei Personen ausbilden, die das auf einem guten Niveau spielen können, um so quasi das aufzufangen, dass alle den Sport nur zum Spaß machen und deswegen auch nur so viel Zeit aufbringen können, wie sie halt eben können und vor allen Dingen dann auch oder wollen und dann eben auch können von Job oder anderen Sachen bedingt.
Absolut. Ich würde tatsächlich noch einen anderen Blickwinkel drauf bringen. Ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die durch eine Professionalisierung des Sportes und auch der Vereinsstrukturen sowohl aufgefangen werden kann, aber da wird sich, und das müssen wir vielleicht auch ganz unromantisch betrachten, da wird sich natürlich auch ein Spalt zwischen den verschiedenen Teams auftun. Denn wir haben über den Sponsor geredet. Wenn mehr Geld in den Sport kommt, wenn auch mehr Strukturen in die Vereine kommen, dann wird es auch dafür sorgen, dass eventuell solche Schlüsselspieler, wie du gesagt hast, Olli, unterstützt werden durch Fahrtgeld und dann natürlich auch ein bisschen höherer Anreiz geschaffen wird. Sehen wir in manchen Teams auch schon, die haben einfach mehr Mittel und dadurch auch ein bisschen mehr Struktur. Klar, das wird vielleicht ein bisschen diesen, wir sind 10 Freunde und spielen zusammen, treffen uns im Park und zocken ein bisschen Faktor rausnehmen, wie Flag Football ja bei vielen Vereinen entstanden ist. Aber meine persönliche Meinung, das muss auch ein bisschen der Fall sein, vor allem in den oberen Ligen, damit die Sportart an sich einfach konkurrenzfähig sein kann und eben aus diesem Schatten von ja schon länger etablierten Sportarten wie Basketball, Handball, Volleyball und so weiter raustreten kann und sich dort auch mit etablieren kann. Deswegen, ich glaube, das ist eine Professionalisierungssache und wird sich dadurch auch ein bisschen von alleine regeln.
Ohne jetzt intensiv in die Diskussion einsteigen zu wollen, weil ich persönlich da auch noch keine klare Meinung zu habe. Ich habe es tatsächlich nur als einige Stimmen gehört. Wie seht ihr das, dass quasi unabhängig von dem, wo ich dir jetzt absolut zustimmen würde, was du gerade gesagt hast, wie es Richtung Organisation der Liga auch Schritte sein müssen? Ich meine, es wird immer wieder gefordert zu sagen, die Spieltage müssen noch kleiner werden. Es dürfen nicht 4, 5 Spiele an einem Wochenende sein. Die sind viel zu wichtig, diese Spieltage. Es muss noch mehr gestreckt werden. Ein Spiel ist vielleicht unrealistisch, aber sollten die Spieltage noch verteilter werden, dass es einfach, wenn jemand ausfällt, nicht so einen großen Impact hat. Also ich weiß, dass das bei einigen Teams, bei einigen Leuten schon lange gefordert wird. Wie gesagt, Umsetzung, sowas unreal, also das. Da können wir alle drüber sprechen, zu sagen, wir können kein wöchentliches Spieltag in Berlin machen. Das wird keiner von uns schaffen. Da sind wir noch weit weg. Aber meint ihr, das muss in die Richtung gehen oder gibt es tatsächlich andere Möglichkeiten? Oder muss man das auch einfach erstmal hinnehmen, weil wir eben Hobby sind?
Ich glaube, das muss in die Richtung gehen, ja, aber erst in einem Zeithorizont von 2, 3, 4 Jahren. Also ich glaube, diese dieses ein bisschen geballte, dadurch eben weniger fahrtaufwendige, das muss die nächsten 2 Jahre noch bleiben, damit man den Teams, die eben noch nicht diese ganz festen Strukturen haben, die Chance gibt, diese aufbauen zu können. Viele Teams stützen sich auf Studenten. Viele Teams kommen aus Freundeskreisen und dort eine Vereinsstruktur aufzubauen, die das Ganze auch tragen kann, sowohl finanziell als auch organisatorisch, das braucht Zeit. Ich glaube, wir können da aus eigener Erfahrung sprechen, so wie sich auch unser Verein entwickelt hat. Das braucht Zeit, aber das braucht vor allem auch sehr, sehr viel Engagement von gewissen Leuten, die da viel Zeit und Herzblut reinstecken. Und da braucht die Liga noch ein paar Jahre in meinen Augen. Nichtsdestotrotz würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, in 3, 4 Jahren, gerade auch mit Sponsorengeldern, mit hoffentlich auch mehr Streaming und dadurch mehr einfach Zuschauern, wird das meiner Meinung nach die Richtung sein müssen, das Ganze zu entzerren, dadurch weniger Abhängigkeiten zu schaffen, ein bisschen tatsächlich auch mehr ja, Spektakel und mehr Spiele, mehr Spieltage, um das Ganze auch besser vermarkten zu können.
Stimme ich grundsätzlich zu. Ich glaube, dass man da nur immer ein bisschen aufpassen muss, dass es in den oberen Ligen auf jeden Fall so geht. In den unteren Ligen sehe ich es aber vom Aufwand her definitiv sehr sinnvoll, dass man hier sagt, man hat große Spieltage. Es lohnt sich wirklich für die Teams auch 2, 3 Stunden sich ins Auto zu setzen und dann irgendwo hinzufahren. Und auch dieser Vibe, der für mich auch Flag Football ein bisschen ausmacht, auf den Tagen, dass dann alle mit ihren Pavillons ankommen und dann schaut man mal zu oder man ist ein Spiel Ref und dann. Spielt man wieder selber diese schöne Atmosphäre, die sollte auf jeden Fall, finde ich, so lange wie möglich beibehalten werden kann, auch wenn es langfristig, glaube ich, nicht darum herumkommt, dass man sagt, es sind maximal 2 oder 3 Spiele pro Spieltag angedacht. Pro Team.
Das ist aber tatsächlich ein Punkt, den du gesagt hast, den können wir gerne mal auch in der Folge thematisieren. Flag Football Community, Stimmung, wie sich das jetzt verändern kann, auch da glaube ich perspektivisch wird es da sehr, sehr viele Meinungen geben. Danke auf jeden Fall für eure Antwort, fand ich super spannend und gerne, wenn das etwas ist, wo wir auch vielleicht häufiger über sowas reden sollten oder so weiter, lasst uns das gerne wissen und auch gerne Themen, die da aufkommen sollen, weil wir werden eine Offseason haben, wo es Themen benötigt. Also gerne da Rückmeldung an uns. Genau, aber das wäre es für mich von der Seite gewesen.
Vielen Dank. Dann gibt es nur noch zu sagen, dass wir jetzt wieder hoffentlich ein bisschen aktiver sind. Wir waren jetzt lange weg, aber es sind Folgen in der Pipeline, gerade auch der Ausblick auf die DFL 2 und dann auch oder der Blick auf die DFL 2 generell. Wie steht es da um die letzten Final Six oder um die Final Six Plätze? Und dann auch gehen wir in großen Schritten auf die deutschen Meisterschaften zu in Dresden Anfang August. Auch hier werden wir natürlich umfassend sowohl über das Final Eight der Mixed Competition als auch über das Final Four der Frauen berichten.
Und da tatsächlich nochmal gesagt, es ist jetzt offiziell bestätigt auf der Seite, die Halbfinal- und Finalspiele werden in ARD und ZDF übertragen. Teilweise im Stream, teilweise im Live-TV. Also das rot eintragen, gerne einschalten. Da gibt es keinen Ticker, der zählt, wer einschaltet. Aber wenn es sowas gibt, wir wissen nicht, ob das auf die Zukunft so weiterhin bestehen bleibt, dass wir so eine Bühne bekommen. Gerne reinschauen, uns mitnehmen. Wird bestimmt für die Spieler, für die Zuschauer, für alle ein mega cooles Event in Dresden werden. Und deswegen da gerne Anfang August, wer hat es gesagt, ist bald. Wir werden auch in den nächsten Previews dann noch häufiger drüber sprechen, aber ich habe es an der Stelle schon mal sagen wollen. Gerne reinschauen.
Genau, würde ich auch nur unterstützen, auch an euch, ganz banal gesagt, jetzt auch wirklich den Instagram-Kanälen folgen, dort kommentieren, denn alle Aufmerksamkeit, die der Sport bekommt, zeigt dann auch den großen Medien, hey, es lohnt sich, das zu übertragen, es lohnt sich, dort ein Augenmerk drauf zu legen. Das heißt, seid dabei, bleibt dabei und unterstützt unsere Sportart, damit wir hoffentlich das nicht nur ein Highlight ist, sondern ein Schritt zu immer mehr Highlights.
Vielen Dank, habt Spaß beim Flag Football spielen und wir hören uns bald wieder.
Macht's gut, ciao.